Vorwort zur zweiten Auflage von Lucian Reich. Der Schauplatz nachstehender Lebensgeschichte ist jene hochgelegene Landschaft, welche das Sprichwort »Die Brieg und die Breg bringen die Donau zweg« so sprechend andeutet. Die östlichen Täler des oberen Schwarzwalles und die angrenzende Hochebene, ein Teil der alten Grafschaft Bar, welche die Quelle der Donau in ihrem Schoße trägt. Hoch oben, 3400 Fuß über dem Meere, im schweigsamen Revier der Tanne und Föhre, in deren Schatten der Auerhahn balzt und verzeihten Bären und Wölfe dem Menschen sein Dasein streitig machten, auf der Wasserscheide zwischen dem Rhein und der Donau, am Brigli-Rhein, entquillt die Bregach einem einsamen Bergschlund. Die alten Tannen am Rosseck singen ihr fern hinrauschend das Wegenlied. Die Jugend des Kindes ist keine Gelinde, rau und steinig ist sein Bett, aber wie ein gesundes, von der Natur zu langem Lebenslauf bestimmtes Wesen eilt es, der Mutterbrust entwöhnt, keck und munter sein enges, nur von wenigen einschichtigen Höfen und Hütten besetztes Tal. Die Katzen steigen hinab. Zwischen Granitblöcken und Holzstämmen hindurch, vorüber am vergessenen Heidenschloss, dem Marktflecken vor Dwang zu. Ein Schwarzwälder Kind aber darf nicht lange müßig gehen, und so muß auch die kleine Brega früh schon allerlei nützliche Arbeit verrichten. Hier mit silbernen Wellenstrang eine Wiese wässern, dort am oberschlächtigen Rad einen einfachen Mahlgang treiben, welcher dem Hofbauer seinen Mehlbedarf liefert. Oder sie plätschert am kunstlosen Werk einer Klopfsäge oder hilft schon wacker aus bei der Uhrmacherei. Denn bald ist der Bereich dieser weltbekannten Industrie erreicht. Die rauschenden Wellen begrüßen am Wege hin manch alte und manch neues Haus, in dessen heller, reinlicher Stube die Drehbank des Uhrmachers schnurrt und Kuckuckruf sich hören lässt, oder Uhrenschildmaler emsig ihrer Kunst obliegen. Rasch geht es mitten nach Furtwang hinein, zum Sitz weltischer Industrie- und Handelstätigkeit. Hier bekommt unsere kleine, durch wohltätige Einflüsse unterdessen schon sichtlich gekräftigte, wieder vollauf zu tun. Aber lange will sie sich nicht halten lassen, obwohl bei dem rührigen Völklein trotz dem rauen Klima alles recht gastlich und einladend ausschaut. Das unruhige Ding will hinaus ins Land. Wie die Uhrenhändler sagen, Großhandel und Schifffahrt sind sein heimliches Trachten. Darum wandert es, nachdem es mit einem droben von Stollenwald hergelaufenen Schwesterchen, das auch schon bei renommierten Meistern gedient, Schmollis getrunken, fröhlich weiter, das lange Tal von Schönenbach, in welchem es wieder manche Werkstatt trifft, hinab, nimmt unterwegs einen im Zickzack und Rausch daherrennenden, auswanderungslustigen Landsmann, den jungen Rohrbach, kameradschaftlich auf und zieht in Föhrenbach ein. Auch hier im ansehnlichen Städtchen schaut es sich sogleich nach Arbeit um und schafft in Mühlen und Walken und anderen Werken. Triefend, in Schweiß gebadet von der Anstrengung, will das jugendliche Wesen doch keinen Augenblick rasten und ruhen. Weder die wunderbaren Klänge des Orchestrions noch die Flötentöne einer Spieluhr, die von der Werkstatt des Meisters dort herklingen, können es zum Stillstand bewegen. Abermals verstärkt durch Landeskraft vom Langenbach her nimmt es Abschied. Die Straße nach Villingen bleibt links liegen. Bequemer geht's durch das schöne, aber wenig bewohnte Tal hinab durch sonnige, von Tannenwäldern eingefasste Matten. Hammer-Eisenbach ist das nächste Ziel der eiligen Wanderschaft, doch mehr als eine Stunde vergeht, ehe unsere Breg, die unterwegs wohl wieder ein halbes Dutzend anhänglicher Vettern und Bäsle aus den nahen Tälern zum Mitgehen bewogen, den alten, steingepanzerten Vasallen dort, der mit seinen grünen Föhrenzweigen auf dem durchlöcherten Helm einsam auf die Höhe steht, begrüßen kann. Es ist Neufürstenberg, die längst in Trümmern gesunkene Hochwacht. Unten beim Kirchlein vom Hammer wartet indessen schon wieder ein anderes industrielles Wälderkind, der durch die Urach verstärkte Eisenbach, auf die größere, freudig einherrauschende Schwester, um vereint mit ihr der Morgensonne entgegen hinaus in die luftige Bar zu wallen. Noch immer indessen halten uns die Berge eng umschlossen. Die ganze Umgebung, Wiesen und Wald, aus dem überall der Granit seine schwärzlichen Zähne hervorsteckt, Stroh- und Schindeldächer, rauchende Kohlenmeiler, glimmende Feuer hoch oben im Reutefeld, das Geklingel des Melkviehs, welches zerstreut im saftgrünen Matten weidet, oder an sonnigen Halden zwischen Brombeerstauden, Pfriemen und Stechpalmen umhersteigt. Wohltätiger Fichtennadelgeruch und Bachesrauschen, alles mahnt uns, dass wir stets noch auf dem Wald uns befinden. Halten wir gleich Schritt mit dem Bach das anmutige Tal entlang, so bleibt uns keine Zeit, weder beim Fischer noch eine halbe Stunde weiter unten beim Schwarzen Bur einzukehren. Dort, nicht weit von dieser Schenke, erblicken wir einen breitschultrigeren Wegelagerer, der uns drohend den Pass verlegen zu wollen scheint. Der Zindelstein ist der einzige gestrenge mittelalterliche Burgvogt, hohläugig und finster, geschwärzt von der Fackel des Bauernkrieges, schaut er herab von seinem hohen Sitz, als hätte er immer noch zu befehlen. Aber Macht und Ansehen sind dahin, nur Raben und Geier finden sich noch bewogen, ihm dort auf dem Turm die Aufwartung zu machen. Und die Stürme, wenn sie kommen, in dunkler Winternacht heulend und pfeifend, ein Turnier, um Graben und Gemäuer abzuhalten. Trotzdem scheint der verwetterte Alte nicht üble Lust zu haben, wenigstens unsere Bregach den Ausgang aus dem Tale verwehren zu wollen. Eine unternehmende Schwarzwälder-Natur jedoch vermag, sich überall durchzubringen. Sie scheut einen Umweg nicht, um sicher ans vorgesteckte Ziel zu gelangen. Und zudem ist die Tochter des Waldes bereits so stark geworden, dass sie vor keinerlei Hindernis so leicht mehr zurückschreckt. Hunderte von Schluchten, Tobeln und Rinnen, alle Quellen und Brunnen haben ihr Verstärkung zugesendet, sie gleichsam ausgesteuert mit ihrem ganzen Reichtum zur Reise hinab ans Schwarze Meer. Und ist der Tag heiter, die Luft stille, so singt ihr wohl auch noch ein Hirtenkind in den Matten dort am Fuße des Berges ein Abschiedslied. Es klingt fast wehmütig, ernst, wie die Farbe der düsteren Tannen. Auch der Wald wird der Fortziehenden noch das Geleite geben, hinauf bis zum Dorf Wolterding. Von hier jedoch scheint die Landschaft ein Stück nach dem anderen von ihrer grünen Wäldertracht ablegen zu wollen. Granit und Gneis haben ihre Herrschaft bereits an den bunten Sandstein abgetreten, Haus und Pflugschar der Gegend mehr und mehr ein schwäbisches Gepräge aufgedrückt. Ja, selbst unsere Bregach ändert ihr Temperament und nimmt allmählich das Naturell eines Barmer Bauers an, dem es bekanntlich nie sehr pressiert, außer wenn die Ernte draußen ist und ein Gewitter im Himmel steht. Gemäßlich zieht sie am Dorf und an seinen von Obstbäumen beschatteten Gärten vorbei, den erweiterten Wiesenplan hinab. Nur einmal noch unterhalb Bruggen drängt sich vom Schellenberg her der Wald heran, bemooste Häuber alter Tannen sind's, die in der klaren Welle sich bespiegeln möchten. Bräunlingen, das alte Städtchen, das wie ein anhänglicher Reichsbürger noch so manches Stück aus der ehemaligen vorderösterreichischen Zeit zur Schau trägt, ist schon in Sicht. Seine kleine Kapelle dort auf dem Ottilienberg schaut frei hinaus in die weite Bar, über große Kornfelder hinweg bis zu den grünen Buchenwäldern der Länge, wo als letzter Ausläufer des Jura der Fürstenberg sich erhebt und sein Nachbar der breite Basaltklotz des ebenso mächtigen Wartenbergs. Nachdem unsere Wäldnerin, welche Tätigkeit nun einmal zur zweiten Natur geworden, dem Bräunlinger Müller gelegentlich ausgeholfen und in neuerer Zeit auch zum Seidenzwirnen sich herabgelassen, den vernünftigen Fortschritt ist sie keineswegs abhold, läuft sie am Roten Rhein hin durch Unterweiden Hüfingen zu. Bevor sich jedoch dieses Städtchen ganz erreicht, muss sie sich eine kurze Lektion klassischer Bildung und Gelehrsamkeit gefallen lassen. Freilich nur spärliche Reminiszenzen sind's, Fundamente, Mauerwerk mit Heizböden und Legionsziegeln, vermutlich Überreste des keltisch-römischen Prigobanes, welcher Station die Prägde einst als Taufpatin gedient haben soll. Sie, die bisher meist nur auf Feld- und Waldwegen gewandelt, betritt nun eine kleine Strecke weiter unten die alte Land- und Heeresstraße. Hinter dem Städtchen, dem sie nach gewohnter Art wiederum manchen ersprießlichen Dienst leistet, in der Mühle und auf der Bleiche, in Gerberei und Färberei, macht sie, zum tiefen Wag gestaut, einen kurzen Stillstand, als wolle sie sich vorbereiten auf den Empfang in der fürstlichen Residenz, wo sie beim Schlosse die schwesterliche Vermählung feiern und ihren Namen für immer ablegen soll. Beschleunigten Laufes, das Versäumnis einzuholen, zieht sie weiter. Kaum, dass sie sich noch Zeit nimmt, drüben bei der Stadtwies dem Landwirt seinen Dung, Gips und Schwarzkalk zu malen und die Backsteinmaschine zu drehen. Schon tönt von Donaueschingen her der Pfiff der Lokomotive, und wie sehr sie sich auch tummelt, Almetshofen und Donaueschingen zu erreichen, so kommt sie doch beinahe zu spät. Denn gleich nachdem sie am fürstlichen Park, wo die Vermählung der drei als sinnbildliches Gebilde der Kunst im Quellbassin sich bespiegelt, vorbeigezogen, kommt ihr schon das Kind der Bar, die Donau, entgegen, welche nach kurzem Jugendlauf mit der von Villingen herbeifließenden Brigach sich vereint hat. Ohne Hast und Überstürzung, wie es einer zu großen Macht und Würde berufenen Jungfrau geziemt, zieht die einst gewordene durch die fruchtbare Hochebene. Zuweilen scheint sie tiefsinnig stillzustehen, als träume sie vom Städtepracht, Kaiserpalästen und großen Reichen. Leiser flüstert sie zum Stange in lauer Sommernacht heimkehrender Schnitter und Schnitterinnen, begleitet mit Wellengelispel das einförmige Lied der Grille im herbstlichen Stoppelfeld oder hüllt sich mit Schilf und Rohr begrenzt in weiße Schleier ein, die ihr nächtliche Geister und Nebel im nahen Moor und Triede weben. In Bogen und Krümmungen zieht sie am Wartenberg hin, wie zögernd, hinweg aus der Heimat. Doch lassen wir die Bilder und Gleichnisse, oder die unsere topografische Skizze wohl allzu trocken ausgefallen wäre. Nur eines dürfte anknüpfend an den Schluss derselben noch gesagt werden. Aus der Heimat, ein Wort, das so vieles in sich schließt, könnte mit Fug und Recht vorliegendes Bildwerk, welches hiermit zum zweiten Mal die Reise hinaus ins Land antritt, betitelt werden. Aber wie dem Maler, wenn er nach längerer Zeit sein Gemälde wieder zu Händen nimmt, Lasuren und Korrekturen notwendig scheinen, um den Ganzen größere Vollendung und Harmonie zu geben, so fühlte auch der Verfasser sich gedrungen, allzu Bekanntes wegzulassen oder kaum angedeutete Motive mehr aufzufüllen. Soll ja das Werk keine bloße sogenannte Dorf- oder ländliche Liebesgeschichte sein, sondern vielmehr eine Lebensgeschichte auf historischen und kulturgeschichtlichen Hintergrund eines ganzen Gaues, eine Arbeit, welche Nachträge und Vervollständigungen keineswegs ausschließt. Die Illustrationen von Freundeshand auf Stein übertragen in einer Weise, die bei Fachgenossen und Laien allwärts verdiente Anerkennung gefunden, sind dieselben geblieben. Neu hinzugekommen ist allein die Titelvignette, welche der nunmehrige Verleger unserem Hieronymus als mein vorangesteckt. Und so möge denn diesem gleich wie bei seinem erstmaligen Erscheinen freundliche Aufnahme zuteil werden.